Amen. Und nochmal von meiner Seite total schön, dass ihr heute so zahlreich hier an der St. Theresa-Kirche mit dabei seid, trotz Sommerloch. Schön, dass ihr noch nicht am Strand liegt oder vielleicht schon wieder zurück seid. Ich hoffe, ihr habt so einen ganz tollen Urlaub, auf den ihr zurückblicken könnt oder auf den ihr freuen könnt. Es ist auf jeden Fall mega gut, dass ihr heute Morgen hier seid. Und auch ganz herzliches Willkommen an alle, die gerade vielleicht vom Strand, wir beneiden euch ein bisschen, zuguckt heute und mitfeiert. Aber auf der anderen Seite seid ihr wirklich bemitleidenswert, weil ihr könnt nicht hier sein. So hat jeder so ein Pro und Contra für seine Situation. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist André. Ich bin hier Pastor bei HDH zusammen mit der Jessie. Und im super Leitungsteam, die meisten Leute nennen mich Anderle. Und ich darf heute für euch predigen und ich habe heute, wie gesagt, einen total spannenden Text. Aber bevor wir zu dem Text kommen, eine andere Sache. Die meisten Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich Memes mag. Ich bin so ein Memes-Mensch. Also ein Meme ist eine typisch postmoderne Art und Weise und Methode, eine Meinung mittels Popkulturreferenzen auf witzige Art zu äußern. Das ist so voll mein Ding. Ich schicke lieber ein Meme oder einen GIF, als dass ich eine lange Sprachnachricht schicke. Wobei, das mache ich dann auch, aber ich mache lieber ein Meme. Also Wikipedia definiert Memes wie folgt. Meist handelt es sich bei Memes um einen kleinen Medieninhalt, wie ein Bild mit einer kurzen, prägnanten Aussage. Und ich habe für alle, die jetzt mit Memes noch gar nichts zu tun hatten oder mit dem Begriff nichts anfangen können, ich habe ein paar Beispiele für euch dabei. Seht ihr jetzt hier. Ich bekomme regelmäßig so Parenthood-Memes und ich finde das eigentlich ganz zutreffend. Also Elternsein um 9 Uhr morgens versus Elternsein um 9 Uhr abends. Ich finde, je nach Tag ist es auch, könnte man den Zeitraum einschränken zwischen Elternsein um 7 Uhr morgens und Elternsein um 7.30 Uhr morgens. Und ein anderes Bild, wir reisen gerne mit unserer Familie. Kannst das nächste klicken. Wenn ich denke, ein Roadtrip mit meinen Kindern wäre richtig cool und dann 10 Minuten, nachdem ich losgefahren bin mit meinen Kindern. Also ihr versteht, man nimmt eine Popkulturreferenz aus einem Film, aus einem Video, irgendein Bild, das bekannt ist und man verbindet es mit einer Botschaft, die was rüberbringt und das auf möglichst lustige Art und Weise. Wenn ich der Jessie ein Meme zeige, dann lacht sie meistens aus Höflichkeit. Das ist überhaupt nicht ihr Ding. Und es gibt noch eine andere Sorte von Memes, also es gibt auch so Meme-Trends. Also es gibt ist nicht so, dass die ganze Welt immer neue Memes verschickt, sondern es werden alte Memes immer wieder mit neuen Inhalten gefüllt. Und ein Meme, das ich total gut finde, ist das Sei nicht wie Bob-Meme. Das seht ihr jetzt auch mal hier. Ich erkläre euch gleich, was das mit meiner heutigen Predigt zu tun hat. Hier ein Beispiel. Das ist Bob. Bob findet Umweltschutz nicht wichtig. Bitte sei nicht wie Bob. Okay? Also eine kurze Botschaft in Verbindung mit Bob. Wir werden gleich darauf zurückkommen, was es eigentlich mit der Message heute zu tun hat. Wir befinden uns, wie die Jessie vorhin schon erwähnt hat, auf einer Expeditionsreise durch den Titusbrief, den Paulus an seinen Freund Titus auf der Insel Kreta geschrieben hat. Titus war ein Pastor auf der Insel Kreta. Und das Ziel des Briefes ist eigentlich, dem Titus Anweisungen zu geben und ihm ein Bild vorzumalen davon, wie ein gottgefälliges, ein gutes Leben mit Jesus aussieht. Und Paulus sagt, hey, und damit die Christen in Kreta, auf Kreta eben auch so ein Leben leben können, fordere ich dich auf als Pastor vor Ort, ermutige die Leute, lehre die Leute, so zu leben, damit sie ein erfülltes Leben mit Gott leben. Unser heutiger Text, der schert da ein bisschen aus. Also der ist jetzt nicht so, dass er ein tolles Bild zeichnet, sondern der ist eher so nach dem Motto zu verstehen, wie man dieses Ziel nicht erreicht. How not to do it. Okay, darum geht es heute. Der Text ist eigentlich sowas wie ein Sei-nicht-wie-Bob-Meme. Okay? Das steht in Titus 1, die Verse 10 bis 16. Ich lese vor aus der Luther-Übersetzung. Die Überschrift darüber steht, gegen die Irrlehrer. Denn es gibt viele, die sich nicht unterordnen. Schwätzer und Verblendete, besonders solche aus der Beschneidung, denen man das Maul stopfen muss, die ganze Häuser verwirren und lehren, was nicht sein darf, um schändlichen Gewinns willen. Es hat einer von ihnen gesagt, ihr eigener Prophet, Zitat, die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Also ihr merkt schon, heute geht es richtig zur Sache. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weist es sie scharf zurecht, damit sie gesund werden im Glauben. Und nicht achten auf die jüdischen Fabeln und die Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, den Unreinen aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern unrein ist beides, ihr Sinn und ihr Gewissen. Sie beteuern, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Ein Greuel sind sie und ungehorsam und zu allem guten Werk untüchtig. Und spürt ihr schon die Ermutigung? Das ist ganz schön heavy, das ist ein krasser Text. Also man liest sich das so durch und man denkt sich dann schon, also zumindest ich mir so, oh wow, also das ist genau das Gegenteil von politisch korrekt, was Paulus hier macht. Ist irgendwie krass. In einem Meme verpackt könnte man den Text so zusammenfassen. Das ist Bob. Bob ist ein Irrlehrer. Sei nicht wie Bob. Okay? Also mal der Text in einem Meme zusammengefasst. Jetzt habt ihr auch, glaube ich, jetzt hat Letzte verstanden, wie so ein Meme funktioniert. Damit wir den Text verstehen, dann müssen wir wirklich diesen Text mal genau unter die Lupe nehmen. Weil das erste Mal, als ich diesen Text gelesen habe in der Vorbereitung auf die Predigt, ich habe es vorhin schon beim Chill-In erwähnt, ich war jetzt nicht überrascht, weil ich habe ja die Predigtreihe auch geplant, aber als ich den Text letzte Woche, Anfang der Woche mir nochmal durchgelesen habe, da bin ich fast rückwärts aus dem Raum gefallen, weil das war schon so, oh krass, was für ein krasser Text, was erzähle ich den Leuten da? Also Lupe auspacken und mal genau gucken, was da steht. Zunächst mal der kulturelle Kontext, in den Paulus hier reinspricht. Paulus hat hier in der Mitte des Textes einen ganz, sagen wir mal, deftigen Spruch, und zwar ein Zitat von einem kretischen Philosophen, Epimenides hieß der. Der hat 600 Jahre vor Jesus gelebt, und es war ein ganz berühmtes Zitat, was Paulus hier in den Text reinpackt. Und zwar sagt dieser kretische Philosoph: Die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Bam in your face. Es gab damals noch kein Internet, der Shitstorm blieb wahrscheinlich trotzdem nicht aus. Also was sagt Paulus hier eigentlich? Paulus spricht hier über die Umgebungskultur der christlichen Kirche auf der Insel Kreta vor 2000 Jahren. Also ich fasse mal zusammen, Lügen waren hoch im Kurs, Fake News, Egoismus, Selbstzentriertheit und Vergnügungssucht. Kurz könnte man sagen, die Menschen in Kreta vor 2000 Jahren waren genauso drauf wie die Menschen hier in Westeuropa heute im 21. Jahrhundert. Fake News, Lügen, ich, meins, meins, meins. So, das ist der Kontext, den Paulus auf sehr polarisierende und krasse Weise umreißt. Er macht es klug, er sagt nämlich, hey, das sage ja nicht ich, das hat ja schon einer 600 Jahre vorher gesagt, ihr kennt den alle, Epimenides. Das ist so, sagen wir mal, so der Umstand um die Kirche rum. Also, wenn wir jetzt über die Kreter vor 2000 Jahren denken, können wir auch uns damit reindenken. So, das ist die erste Sache, die wir unter die Lupe nehmen müssen. Die zweite Sache ist die Frage, ja, was ist eigentlich das Problem, was Paulus hier anspricht? Paulus spricht hier von einem Problem. Ihr merkt an seinem Ton, an seinen Worten, er hat ein Problem. Und das Problem, das entdecken wir in Vers 10 und 11. Da schreibt er Folgendes. Es gibt viele, die sich nicht unterordnen, die rebellisch sind, Schwätzer und Verblendete, besonders solche aus der Beschneidung, denen man das Maul stopfen muss, die ganze Häuser verwirren und lehren, was nicht sein darf, um schändlichen Gewinns willen. Also das Problem in unserem Text heute ist Irrlehre. Also eine schädliche Lehre, die von der Wahrheit abweicht. Und diese Lehre hat sich so damals ganz offensichtlich, sonst hätte Paulus darüber nicht geschrieben, in die christliche Kirche auf Kreta eingeschlichen, und die hat da um sich gegriffen. Ich weiß nicht, wie es sich für dich als guten, frommen Christen anhört, wenn du diese Bibelstelle so dir durchliest, also faule Bäuche, Lügner, Menschen, die, wie drückt das aus, sich nicht unterordnen, schwätzen, verblendet. Für einen guten, frommen Christen klingt das wie die Zurechtweisung des Paulus von progressiven Theologen. Ich weiß nicht, ob deine erste Reaktion war, ja, das sind halt die Leute, die sagen, yo, anything goes, alles ist möglich, ja, das mit der Bibel, ja, das brauchst du nicht so ernst nehmen, mach einfach, wie du denkst, mach dein Ding. Ich weiß nicht, wer von euch hat das so in der Tendenz das so gehört beim ersten Mal, also bin es nur ich, okay, dann war es nur ich, es wäre eh falsch. Also von daher gut, wenn ihr das so nicht verstanden habt, denn tatsächlich ist es Gegenteil der Fall. Paulus bezeichnet die Irrlehrer als solche aus der Beschneidung. Also das ist sehr verklausuliert und heißt eigentlich so viel wie die Christen, die aus dem Judentum stammen und die die Lehre des Judaismus verbreiten. So, das klingt jetzt sehr, sehr, what, was erzählt er eigentlich? Ich erkläre euch jetzt, was ich damit meine, was der Paulus damit meint, um was es da geht. Also es geht um Judenchristen. Und da kommen wir auf eine entscheidende Spur, den Text von heute gut zu verstehen, auch für uns gewinnbringend zu lesen. Der sogenannte Judaismus, das ist eine der, wenn nicht sogar die größte Schwierigkeit, die in der frühen Kirche der Christen aufgetaucht ist. Wenn von Judaismus die Rede ist, dann geht es ja nicht um Juden, also es geht ja nicht um Antisemitismus oder um Judenhass oder irgendwas, sondern es ging um eine Lehre. Es waren also Juden, die Christen geworden sind, was ja eigentlich aus unserer Sicht als Jesus-Nachfolger was Gutes ist. Das Problem ist nur, dass sie zu den Heidenchristen, also zu den Christen, die vorher nicht Juden waren, sondern Griechen oder Römer oder Ludwigshafener oder was auch immer, Ludwigshafen gab es damals noch nicht, aber ihr wisst, was ich meine, jemand, der nicht Jude war, zu dem haben diese Judaisten gesagt, hey, cool, dass du dich zu Jesus bekehrt hast, cool, dass du dich hast taufen lassen, sehr gut, jetzt musst du bloß noch 2, 3 Dinge tun. Du musst dich beschneiden lassen, du musst dich an die rituellen Gesetze und an die Reinheitsgebote des Alten Testaments halten und dann kannst du als Christ leben. Ansonsten nicht. Da die meisten von euch wahrscheinlich nicht aus religiösen Gründen beschnitten sind, könnt ihr alle mal durchatmen. Spoiler, diese Lehre hat es in der christlichen Kirche so nicht lange gegeben. Also schon mal, könnt ihr mal kurz einen Schweiß von der Stirn wischen. Das ist schon mal kein Problem für euch. Die Judaisten haben gesagt, Jesus plus jüdische Glaubenspraxis plus extra Regeln, alles, das ist alles, was du brauchst. Oder noch mal kürzer gesagt, Judaismus ist gleich Legalismus, also Gesetzlichkeit. Der Glaube, dass du mehr brauchst als die rettende Gnade Gottes, um bei ihm anzukommen. Also Gesetzlichkeit ist definiert als ein Festhalten an moralischen Gesetzen anstelle eines persönlichen Glaubens an Jesus Christus. Also die Judaisten, die waren so konservative Hardliner, also was man heute so die Bibeltreu wäre jetzt missverständlich, aber ihr wisst, was ich meine. Das waren so die haben es super genau genommen. Die wussten immer genau, wo es steht und die wussten immer genau, wo noch die Parallelstelle steht und die kannten auch das alles sehr, sehr gut auswendig. Und die haben eben gesagt, wir sind die konservativen Hardliner, wir leben besonders diszipliniert, wir leben nach Gottes Willen, wir sind die Vorbilder für die anderen und die anderen, die müssen so werden wie wir, damit sie gute Christen sein können. Und damit hatte Paulus ein massives Problem. Er schreibt, diesen Leuten muss man das Maul stopfen. Also, okay, ist einfach heavy. Also ist jedes Mal so cringe irgendwie, so Maul stopfen, das klingt überhaupt gar nicht nett. Mit ihren jüdischen Fabeln, also mit ihren ganzen Extrageboten und allem, was sie da sagen, was man tun muss. Und er stellt sie sogar in diesem Text, das macht er sehr subtil, er stellt sogar diese Judaisten gleich mit den Heiden auf Kreta, was für einen Judaist, also für einen frommen Juden war ein absolutes No-Go. Ja, jetzt vergleicht uns Paulus auch noch mit den Heiden hier auf Kreta. Und bezüglich der Menschen, die sich von diesen Irrlehren beeinflussen ließen, fordert Paulus Titus auf, weise diese Menschen, die sich beeinflussen lassen, scharf zurecht, damit sie gesund werden am Glauben. Also Paulus hat erkannt, wer eine Jesus plus Botschaft verbreitet, der untergräbt die Botschaft des Evangeliums. Paulus' Botschaft war, nächste Folie, Jesus plus nichts ist alles, was du brauchst. Und das ist meine Botschaft für dich heute Morgen. Wenn du dich fragst, was soll ich mir jetzt eigentlich merken? Okay, jetzt ist der erste große wichtige Punkt, den du dir merken solltest. Jesus plus nichts ist alles, was du brauchst. Und alles, was ich in dir gerade eben vielleicht wehrt dagegen, gegen dieses Plus nichts, genau das ist der Punkt, warum es wichtig ist, dass wir den Brief an Titus auch lesen. Soweit, so gut. Aber was hat das mit dir und mit mir zu tun? Wie berührt dieser Text uns heute Morgen hier auf dem Pfingstberg im 21. Jahrhundert? Was kann der Text uns lehren? Wir haben ja jetzt das Problem nicht, dass hier Judaisten durch die Gegend laufen, dass wir auf Kreta sitzen, sondern wir haben eine ganz andere Situation. Bevor wir jetzt da reinspringen, ich möchte euch ermutigen, mal kurz zu pausieren in eurem Kopf und ich möchte euch challengen heute Morgen, dass ihr heute, jetzt in diesem Moment für euch jetzt einfach im Herz, wenn ihr das wollt, zu Gott sagt, hey Gott, wenn es irgendetwas gibt, was du mir heute sagen möchtest, dann sag mir das heute. Und ich möchte dich ermutigen, dass du, wenn du spürst, hey, ich habe so einen Reflexabwehrmechanismus gegen diesen Text oder gegen die Auslegung, dann lass kurz diesen Abwehrmechanismus unten, vielleicht wird der Heilige Geist direkt in dein Herz hineinsprechen. Zieh die Mauer nicht zu schnell hoch. Denkt trotzdem kritisch und wenn ich irgendeinen Quatsch erzähle, dann kommt danach zu mir und sagt, das stimmt aber nicht. Und dann reden wir darüber. Also das Erste, was ich dir aus dem Text mitgeben möchte, sei nicht wie Bob, sei eine helfende Hand. Im Vorlauf zu dieser Predigt habe ich über Social Media eine Umfrage gestartet und ich habe gefragt, hey Leute, wie sollte man eurer Meinung nach zum Beispiel damit umgehen, wenn Menschen sich in Verschwörungsmythen verstricken? Ist ja ein aktuelles Phänomen, ne? Und ich habe jetzt einfach mal unter den Überbegriff Irrlehre habe ich jetzt mal einfach das Beispiel Verschwörungstheorien, Verschwörungsmythen mal rausgegriffen und ich habe euch gefragt, hey, wie sollte man eurer Meinung nach mit einem Verschwörungsguru kommunizieren und wie sollte man mit Menschen, die sich diesem Guru anschließen, umgehen? Was soll man machen? Und es war total spannend. Also zuerst mal war es euch relativ egal, was wir mit dem Guru machen, dann lassen wir einfach machen, da seid ihr gar nicht so drauf eingegangen. Aber ihr seid sehr stark darauf eingegangen, wie man eurer Meinung nach umgehen sollte mit Menschen, die sich stark beeinflussen lassen von einer Theorie, die dem Verschwörungsspektrum zugeschrieben werden kann. Und da wurde mir schnell klar, die Verschwörungstheorie ist eigentlich ein anderes Problem. Das Problem, das viele von euch hatten beim Beantworten der Frage, war viel grundlegender, nämlich die Frage, soll oder darf ich überhaupt Menschen darauf ansprechen, wenn sie sich von schädlichen Weltbildern beeinflussen lassen? Wer bin ich, dass ich jemandem sagen kann, hey, das, was du da glaubst, das, was du da sagst, das, was du da tust, ist nicht gut, das ist schlecht für dich, es ist falsch. Was ist eigentlich Wahrheit? Ist Wahrheit nicht relativ? Wenn wir einen Autounfall haben, wir haben vielleicht 5 Zeugen und wir können davon ausgehen, dass 5 unterschiedliche Geschichten dabei im Zeugenstand rauskommen. Wahrheit ist relativ. Und da kam sehr stark raus für uns postmodern geprägte Menschen im urbanen Kontext hier im 21. Jahrhundert, ist es super schwierig überhaupt uns zu überwinden dazu, dass wir Menschen auf etwas ansprechen, wo wir davon ausgehen, hey, das könnte eventuell schädlich für dich sein. Vielleicht auch nochmal eine kurze Abfrage hier im Raum. Wer von euch sagt, ja, das Gefühl kenne ich. Ich weiß nicht, ob es gut und richtig ist, Menschen darauf anzusprechen, wenn sie irgendwie auf dem Holzweg sind. Okay. Also die Fragen, die ihr gestellt habt, das sind gute Fragen. Ja, was ist denn jetzt eigentlich Wahrheit? Und ist es überhaupt in Ordnung, jemanden zurechtzuweisen? Ob ich jetzt mit ihm befreundet bin oder nicht, aber ist es denn in Ordnung? Da gibt es auch so eine Bibelstelle mit einem Balken im Auge und mit einem Splitter im Auge des Bruders. Sollen wir nicht lieber jeden, also erstmal uns um uns selbst kümmern und dann erst uns kümmern um den anderen? Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft und ich finde das extrem gut, weil mir schreibt keiner vor, was ich glauben, was ich sagen, was ich reden soll. Das ist meine Entscheidung, wie ich leben soll. Und wie ich leben möchte, das ist deine Entscheidung. Das ist was sehr, sehr Positives. Also ich verstehe Menschen nicht, die sagen, ich finde pluralistische Gesellschaft echt schlimm. Ich finde es total gut, dass jeder sich entscheiden darf, ob er Muslim, Jude, Christ, Buddhist, Atheist oder Jedi-Ritter genannt werden möchte. Ich finde, es ist ein gutes Umfeld. Relativismus an sich ist erstmal gar nichts Schlechtes. Aber die Frage bleibt, ist das, was der Paulus zu uns heute spricht, ist es wirklich noch zeitgemäß und ist es relevant für uns und sollen wir das befolgen oder sollen wir sagen, hey Paulus, für dich damals war es voll okay zu sagen, die Leute müssen zum Schweigen gebracht werden, die müssen zurechtgewiesen werden, aber bei uns ist es heute nicht mehr so. Ich habe einen Podcast-Tipp für euch, einen super Podcast von Johannes Hartl, Ausbrechen, Ankommen. Der spricht da über verschiedene philosophische Strömungen, unter anderem gibt es eine Folge zum Thema Postmodernismus. Hört doch da einfach heute Nachmittag mal rein. Wenn ihr euch das nicht merken könnt, im YouTube-Video, in der Videobeschreibung stecken wir auch einen Link. Ich werde es nicht alles wiedergeben, was Hartl sagt. Ich kann nur sagen, die Sache mit der reinen objektiven Wahrheit, die ist echt schwierig. Weil allein, wenn ich jetzt hier euch fragen würde, ja, was ist denn eurer Meinung nach das Evangelium, dann kommen da sehr unterschiedliche Antworten raus. Und jeder wird denken, ja meine Auffassung vom Evangelium, das ist die objektiv wahre. Also das ist eher schwierig, aber ich glaube auch, dass es Weltanschauungen, Glaubenssysteme, Glaubenssätze, Lehren gibt, die man objektiv als schädlich bezeichnen könnte. Denkt nur mal zum Beispiel an Islamismus à la IS oder denkt eben, was ich gerade gesagt habe, an Verschwörungstheorien. Ich habe jetzt gerade vorgestern eine Nachrichtenmeldung gelesen mit folgender Überschrift. QAnon-Anhänger tötet seine Kinder aus Angst vor Schlangen-DNA. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, in den USA war ein Surf-Schullehrer und Angellehrer und er hat seine kleinen Kinder mit einer Harpune erschossen, weil er davon überzeugt war, dass die Mutter der Kinder ihnen eine Reptilien-DNA vererbt hat, die seine Kinder in Monster verwandeln würde. Und aufgrund dieser QAnon-Verschwörungstheorie hat er dann letztendlich Illuminati, den ganzen Mist, was er geglaubt hat, hat letztendlich geglaubt, das Einzige, wie er die Welt retten kann, ist, indem er seine kleinen Kinder harpuniert. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich empfinde es nicht als subjektive Wahrnehmung meinerseits, dass diese Verschwörungstheorien, die diesen Mann dazu getrieben haben, so zu denken, so zu handeln, in irgendeiner Form schlecht sind. Ich glaube, das ist objektiv sozusagen. Oder denkt an Deutschland. Letztes Jahr, die letzten 12 Monate, ich glaube, es fällt alles in die letzten 12 Monate, die Anschläge in Halle, auf Synagoge oder in Hanau, auf, ich glaube, es war ein Internetcafé oder es war eine Shisha-Bar. Beide Täter waren ganz radikale Anhänger von Verschwörungstheorien. Zufall? Glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt Lehren, es gibt Irrlehren in dieser Welt und Weltanschauungen, die schädlich für uns Menschen sind. Destruktiv, Relativismus hin oder her. Und Paulus sagt, wenn Menschen um dich herum auf dem Holzweg sind, dann lass sie nicht sehenden Auges in den Abgrund laufen. Das ist, was Paulus uns heute sagen kann. Hey, wenn du siehst, dass jemand an eine Irrlehre glaubt, an irgendetwas, an eine Weltanschauung, eine Weltansicht, die ihm schadet, dann sprich mit der Person. Ich spreche nicht von dem Kreuzchen, was du in ein paar Monaten bei der Bundestagswahl machst. Davon spreche ich nicht. Ja, es geht mir so auf den Keks, dass die Christen sich gegenseitig kritisieren dafür, welche Parteien sie wählen. Darum geht es mir nicht. Ja? Also du musst jetzt nicht zu jemandem hingehen und sagen, ey, ich habe gehört, du willst grün wählen. Das ist aber nicht christlich. Hört auf mit dem Quatsch. Also ihr versteht den Unterschied zwischen lebensverneinenden und lebensverachtenden Theorien und Lehren und einfach mal von demokratischen Parteien. Aber wenn du merkst, dass jemand irgendwo den Hang runterrutscht und irgendwo auf einen Weg sich begibt in seinem Leben, wo er wirklich auf eine Mauer zuläuft oder vielleicht auf einen Abgrund, dann sei nicht wie Bob, sondern seine helfende Hand und sprich diese Person darauf an in Liebe. Das ist der erste Punkt. Zweitens, sei nicht wie Bob, lass dich korrigieren. Vers 13, aus diesem Grund, lieber Titus, weise die beeinflussten Menschen scharf zurecht, damit sie gesund werden im Glauben. Auf Deutsch gesagt, wenn sich jemand auf dem Holzweg befindet, ist eine Zurechtweisung heilsam. Dann ist es was Gutes. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass du vielleicht auf dem Holzweg warst und ein guter Freund, ein bekannter Familienmitglied ist auf dich zugekommen und hat gesagt, hey, das also ist mir aufgefallen, das ist irgendwie nicht gut für dich, nicht gut für dein Umfeld, hey, bitte überdenk das mal. Wenn du das schon mal erlebt hast und du bist kein hundssturer Typ, dann wirst du das als eine positive, letztendlich positive Erfahrung erlebt haben. Vielleicht in dem Moment unangenehm und peinlich, aber letztendlich hilfreich, weil konstruktiv. Wie sieht es bei dir aus heute? Gibt es vielleicht in Anführungsstrichen Irrlehren, die dich auf den Holzweg führen? Vielleicht hast du dich einlullen lassen vom Wohlstandsevangelium, von einer hauptsächlich aus Amerika importierten Lehre, dass du nur genug glauben musst, dann wirst du erfolgreich in deinem Beruf sein, dann wirst du genug Kohle auf deinem Bankkonto haben, dann wirst du immer gesund sein. Klingt erstmal schön, ist aber Quatsch. Oder vielleicht die Überzeugung, dass dein Leben nur dann einen Wert hat, wenn du besonders beruflich und finanziell erfolgreich bist. Und du hechelst Statussymbolen hinterher, du hechelst deiner Karriere hinterher und du hast das Gefühl, du bist ein Riesenversager und du hast keinen Mehrwert in diesem Leben und fühlst dich einfach nur schlecht. Oder vielleicht das, was ich gerade schon angesprochen habe, wie so viele Menschen in der Corona-Zeit, Verschwörungstheorien, Verschwörungsmythen. Du hast dich mit diesen Dingen beschäftigt und du hast dir einreden lassen, dass es vielleicht eine geheime Weltverschwörung eine Weltregierung gibt, New World Order, vielleicht QAnon, dass irgendwo in Amerika unter einer Pizzeria es geheime Gänge gibt, wo die Elite in Amerika Kinder gefangen hält, um irgendein Verjüngungsmittel aus dem Blut zu gewinnen. Das ist die Lehre von QAnon. Hat schon Menschen das Leben gekostet, weil nämlich tatsächlich, die Pizzeria gibt es tatsächlich. Und da ist einer reingelaufen und wollte die Verantwortlichen dieser eingebildeten Verschwörung zur Rechenschaft ziehen und hat Menschen dort in der Pizzeria erschossen. Plandemie. Ich stehe heute Morgen hier, um dir zu sagen, hör nicht auf Ken Jebsen, auch da ein Kommentar und ein Link in der Videobeschreibung, sondern höre auf Gott und such deine Sicherheit und such deine Wahrheit bei Gott. Lies mehr in der Bibel, als dass du YouTube-Videos schaust. Sprich mehr mit Christen in deinem Umfeld, als dass du dich zutexten lässt von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern, Hildmanns und Naidus und Jebsens dieser Welt. Aber vielleicht ist es auch nicht dein Problem. Vielleicht ist dein Problem tatsächlich ganz nah dran an dem, was in Kreta das Problem war. Nämlich, du hast dir tatsächlich so irgendwie, wie die Christen in Kreta so einreden lassen, dass Gesetzlichkeit der Weg ist. Also so ein Christsein ist gleich Jesus plus. Ich brauche Jesus und dann muss ich das und das und das so und so und so machen und dann bin ich ein guter Christ. Ich spreche nicht davon, dass Gott keine Ansprüche an uns hat und dass wir nicht auch als Christen entsprechend unserer Glaubensüberzeugung leben sollen. Darum geht es mir nicht. Das ist ganz normal Teil des christlichen Lebens. Mir geht es darum, ob du denkst, hey, wenn ich Jesus habe allein, das rettet mich noch nicht, sondern ich brauche das und das und das. Also das Einhalten gewisser Gebote ist dir wichtiger geworden als die alles übertreffende Gnade Jesu. Also wenn du in deinem Leben schädliche Überzeugungen hast, Lehren, die dich wegführen von der Wahrheit der Bibel, von der Wahrheit Gottes, dann bin ich heute Morgen hier, um dich zurückzurufen, dich zu bitten, hey, kehre um zu Jesus, der von sich selber gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Sei nicht wie Bob, lass dich heute von Paulus korrigieren. Und der letzte Punkt, der entsteht aus den ersten zwei Punkten, sei nicht wie Bob, sei kein Fehlervermeider. Stell dir mal eine Fußballmannschaft vor und stell dir mal vor, du bist jetzt in der Kabine mit der Mannschaft vor dem Spiel und der Kapitän kommt rein zur Mannschaft und sagt, Leute, wir haben jetzt ein richtig, richtig wichtiges Spiel. Heute geht's um alles. Und nur eine Sache zählt. Wenn wir jetzt da rausgehen, dann ist es unsere Hauptaufgabe, Gegentore zu vermeiden und gut zu verteidigen. Wir schaffen das. Eine Mannschaft, die so auf den Platz geht, wenn die rein hypothetisch, würde die bei einem großen internationalen Turnier mitspielen, dann würde sie spätestens im Achtelfinale ausscheiden. Wenn du einen Spielplan hast, eine Strategie hast für ein Fußballspiel, wo du einfach nur vermeidest, Tore zu schießen, dann wirst du nicht gewinnen, weil du dich einfach nur hinten reinstellst, aber vorne keine Tore schießt. Das Problem ist, obwohl das eine schlechte Spielstrategie ist, und die ist nicht sehr erfolgsversprechend, viele Christen leben exakt so ihr Leben. Das ist ihre Lebensstrategie. Bloß keine Fehler machen, bloß nicht sündigen, bloß an die wichtigsten Benimmregeln halten und dann bin ich ein guter Christ. Fehlervermeidung. Christ sein als tägliche Challenge, möglichst nicht zu sündigen und möglichst nicht irgendwo so aufzufallen, dass Gott merkt, dass ich nicht so gut bin. Aber Gott hat viel mehr für dich als so ein Leben, als so ein Fehlervermeidungsleben. Und ich glaube, da geht es dem Paulus auch drum in diesem Text heute. Ich möchte mal Dietrich Bonhoeffer zitieren. Das Leben als Christ dreht sich nicht so sehr darum, vorsichtig das Sündigen zu vermeiden, sondern vielmehr darum, mutig und aktiv Gottes Willen zu tun. Vielleicht hängst du in dieser Kreta-Geschichte drin und du lebst dein Leben als Christ. Ich hab vor ein paar Tagen ein Gespräch gehabt mit einem Freund, der ist auch Christ, und der hat zu mir gesagt, hey, meine Erfahrung seit der Teenagerjahre ist, die Aussage, dass Jesus mich frei macht, die habe ich nicht erlebt, weil ich immer in Gemeindekontexten drin war, wo Zwang war, wo die Regeln wichtiger waren als die Beziehung zu Jesus, wo man sich anpassen musste, wo man sich irgendwo einfinden musste und man musste so gut wie möglich verstecken, wer man ist, wie man ist und was man glaubt, weil sonst ist man raus. Und das hat er erlebt und das finde ich einfach krass. Ich finde krass, wenn ein Mensch in seinen 30ern sagt, hey, ich bin seit ich Teenager bin Christ und ich habe eigentlich nur erlebt, ich muss still sein oder sobald ich sage, was ich wirklich denke, wie ich wirklich fühle, wie ich wirklich drauf bin, dann schmeißen mich Leute raus. Ich beende diese Predigt mal, wie ich sie angefangen habe, mit einem Meme. Ich möchte dich ermutigen, halt dich fern von gesetzlicher Religion, von religiösen Getue, was aber eigentlich eine Jesus-Plus-Botschaft ist. Stattdessen besinn dich auf das Wesentliche, einen lebendigen Glauben mit der Botschaft Jesus allein. Jesus allein. Und dann wirst du, was Paulus auch im Schluss des Textes andeutet, zu allem guten Werk tüchtig sein. Dann wirst du auf einmal dieses Leben, was Bonhoeffer uns anbietet, ist falsch, aber was Bonhoeffer uns ans Herzen legt, dann ist das Leben auch für dich möglich. Nicht nur Sünde vermeiden, nicht nur Benimmregeln befolgen, sondern tatsächlich eine lebendige Beziehung mit Jesus und mutig und proaktiv Gottes Willen zu tun. Ich möchte euch ermutigen, kurz mal mit mir aufzustehen und wenn du möchtest, mit mir mitzubeten. Gott, ich bekenne dir von mir persönlich her, dass es mir oft so geht mit Bibeltexten, die mich erstmal mega irritieren, dass ich da entweder schnell weitergehen möchte oder widersprechen möchte. Es ist aber so mega gut, ein bisschen zu verweilen und zu gucken, hey, was steht da eigentlich und was spricht da zu mir und was kann mir vielleicht helfen? Herr Jesus, danke, dass du, Gott, dass du veranlasst hast, dass Paulus diesen Brief an Titus geschrieben hat. Und dass es tatsächlich eben nicht nur ein Brief an Titus ist, sondern ein Brief mit Mehrwert, jetzt schon seit 2000 Jahren, dass wir aus der Bibel Dinge nehmen können, für uns persönlich annehmen können. Und das bitte ich dich für uns heute Morgen, dass du uns hilfst, uns zu berühren zu lassen durch das Wirken des Geistes in diesem Text. Herr, schenk uns offene Ohren, offenes Herz und hilf uns, die Punkte, die uns heute Morgen ansprechen, die in unseren Alltag mit reinzutragen. Vielleicht ist es der erste Punkt, mutig zu sein und zu sagen, hey du, XYZ, wer auch immer das ist, hey, ich will dich nicht irgendwie jetzt hier blöd von der Seite anmachen, aber ich habe was beobachtet in deinem Leben und weil ich dich mag und weil du mir wichtig bist, möchte ich dich fragen, hey, ist dir schon mal aufgefallen? Vielleicht brauchst du diesen Mut, von dem die Jessie gesprochen hat, um jemandem in Liebe zu sagen, hey, ich glaube, du bist auf dem Holzweg, komm zurück auf den richtigen Weg. Oder vielleicht ist es der zweite Punkt, dass du sagst, hey, ja, okay, es gibt echt Dinge, da bin ich auf dem Holzweg, ich muss mich korrigieren lassen von Gott. Ist unangenehm, aber ich brauche wirklich Orientierung und ich brauche einen Wegweiser zurück. Hey, dann nimm das heute Morgen für dich an und sprich heute Morgen ein Gebet zu Gott und sag, hey, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Führung, ich brauche eine neue Orientierung, ich brauche neue Gedanken, ich brauche ein neues Weltbild, Herr. Und vielleicht ist es für dich der dritte Punkt, du weißt ganz genau, dass du da angesprochen bist, als Christ, aka Fehlervermeider, jemand, der vor allem besorgt ist, hey, ich muss die Sünde endlich loswerden, ich muss versuchen, weniger zu sündigen und das, wie gesagt, ohne Sünde leben zu wollen, ist überhaupt nicht falsch, es ist gut. Aber wenn es das Zentrum deiner Glaubenspraxis ist, möglichst wenig zu sündigen, dafür möglichst deine Bibel und dein Gebet abzuhaken und das war's dann möchte ich dich zurückrufen in ein Leben, was Gott dir bereithält, nämlich ein Leben, das voll ist von Erfüllung vom Heiligen Geist, von Trost in der Finsternis, von Freude in Angesicht von schwierigen Situationen, geprägt von Mut angesichts von Angst. Im Johannesevangelium steht, bei dir, Gott, ist Freude die Fülle. Herr, danach sehen wir uns. Wir wollen nicht einfach irgendwie ein religiöser Glaubensclub sein, sondern wir wollen eine lebendige Beziehung mit dir, Gott. Ich möchte dich ermutigen, wenn du jetzt bei dem Lied, was wir gleich noch gemeinsam singen, schalt nicht ab, sondern kommuniziere mit Gott, sprich mit Gott, sag ihm, was du denkst, was du brauchst, wo du Nöte hast und wo du ihm vielleicht dankbar bist einfach. Nutz diese Zeit, um nochmal zu Gott zu beten.